Lexus is spraying it.
Got it. Okay. So what they're doing here is they're howling as a pack, and that all the other wolves are talking to them as a pack of wolves. So it's really sort of cool to be able to hear the howl of the wolf, because none of these people have ever seen wolves before, and to hear that is beautiful for them.
It's magic.
It is.
Vielleicht hat es sich erschlossen, was das gerade war. Die Wildhüterin hat es auch erklärt. Das war tatsächlich ein heulendes Wolfsrudel. So etwas erlebt man nicht alle Tage, auch wenn der Wolf langsam wieder auf dem Vormarsch ist, auch bei uns. Wir sind heute in den Radioreisen mit Tieren unterwegs. Wir treffen nicht nur Wölfe aus sicherer Entfernung, wir sind auch ganz eng mit freundlichen argentinischen Pferden, mitten in Mecklenburg-Vorpommern. Mit den Tieren lernen wir eine ganze Kultur kennen, nämlich die der Gauchos. Und wir folgen, naja, ein bisschen symbolisch, was den tierischen Anteil angeht, wir folgen dem Vorbild der Ameisen bei einem Festival in Montana. Bei dem haben die Frauen das Sagen, wie bei vielen Insektenvölkern auch. Am Mikrofon hat jetzt Bärbel Wossack das Sagen und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Auf dem Rücken der Pferde sind wir gleich unterwegs und da soll sich ja angeblich gleich das Glück dieser Erde befinden, sagen passionierte Pferdefreunde. Das Besondere an den Tieren gleich ist, dass sie eigentlich gar nicht hierher gehören, aber trotzdem sehr gut passen. Die argentinischen Criollos sind kleine, zähe Pferde, die geschickt und pflegeleicht sind. So wie es der Gaucho braucht in der südamerikanischen Pampa. Die Kultur der Gauchos, die südamerikanische Version der Cowboys, hatte 400 Jahre lang Zeit, sich zu entwickeln. Es ist ein ganz besonderer Menschenschlag entstanden, mit eigenen Regeln, mit eigenen Bräuchen und mit eigener Musik. Wir lernen jetzt gleich einen Argentinier kennen, der die Gaucho-Kultur nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht hat. Das war nicht direkt sein Lebensziel, aber es hat sich so ergeben. Uns gibt es die einmalige Möglichkeit, Argentinien in der nordostdeutschen Weite kennenzulernen. Michael Marek und Anja Steinbuch waren mit Pferden und Menschen unterwegs.
Pago donde nací. Es la mejor creencia y más me lo recuerda.
Amancio Mendiondo singt von Fernweh, von der Schönheit seiner Heimat, von Pferden, Freundschaften und natürlich von der großen Liebe. Der Argentinier mit dunklem Bart und Wuschelhaaren stammt aus der Nähe von Buenos Aires. In Deutschland hat er ein neues Zuhause gefunden, in Mecklenburg-Vorpommern auf dem platten Land. La Pampa mit fruchtbaren Böden zwischen Ostsee und eiszeitlich geformten, hügeligen Recknitztal und immer mit einem rauen Wind um die Ohren.
Ja, für mich ist ein bisschen wie zu Hause, denn für mich Reiten auf Straßen oder zwischen Häusern ist nicht so schön. Und ja, hier hat man schon ein bisschen ein Gefühl von Patagonien, ein kleines Patagonien hier in Mecklenburg.
Amancio Mendiondo zeigt uns seinen Hof. Er liegt auf einer Anhöhe. Es gibt keine direkten Nachbarn, der Blick schweift automatisch in die Ferne. In der riesigen Scheune steht ein langer Tisch, der am Wochenende festlich gedeckt wird. Mit Lichterketten ist eine Art Tanzfläche geschmückt. Hier hat er für seine Gäste vor ein paar Tagen eine Peña veranstaltet, ein Fest mit argentinischer Musik und Tanz. Tagsüber sind alle gemeinsam ausgeritten, alle ausnahmslos.
Genau, dann ist es typisch, wenn man auf einer Tanzia ist, dann kommt jemand, der keine Reiterfahrung hat, dann reitet mit, fertig, auf dem Pferd, los. Und hier würde man nie so rangehen.
Ja, ihr müsst jetzt raus, bitte.
Mendiondo ist 2011 von Argentinien nach Deutschland gekommen, der Liebe wegen. Er wohnte in Hamburg, jahrelang suchte er einen Ort, gleich der argentinischen Pampa, um sich heimisch zu fühlen. Hier in Großrizenow, eine halbe Stunde Autofahrt von Rostock entfernt, hat er diesen Ort gefunden. Moin. Auf einer Weide, ein paar hundert Meter von seiner Farm entfernt, grasen friedlich 6 Pferde, Criollos. Diese südamerikanische Rasse ist besonders robust, nervenstark und ausdauernd. Sie wurde für die Arbeit auf den argentinischen Estancias gezüchtet und gehen auf die iberischen Pferderassen der Kolonialzeit zurück. Auch das Blut der nordamerikanischen Wildpferde soll in ihren Adern fließen. Sie werden auch im Polosport eingesetzt.
Die reitet man, wie wir in Argentinien, einhändig und die leben das ganze Jahr draußen. So wie wir in Argentinien gerne die Pferde haben. Die sind daran gewöhnt und deswegen habe ich die Pferde. Und die sind auch super für Ausritte, sind sehr ruhige und wendige Pferde, die sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ganz gute Pferde sind.
Trittsicher, nervenstark, unkompliziert Pferde, auf die man getrost einen Anfänger setzen oder unsichere Reiter auf einer Tagestour mitnehmen kann. Zudem sind sie relativ klein wie ein Pony, doch das hört Amancio Mendiondo nicht so gern.
Man würde in Argentinien nie über ein Criollos Pony sprechen, aber schon, die sind klein, die sind maximal 1,50 Meter, vielleicht ein bisschen höher, aber nicht mehr. Die sind kompakter. Und die haben viel Kraft schon. Die sind vor allem sehr pflegeleicht. Die sind gesunder. Die kommen auch mit wenig Gras zurecht.
Geputzt, gesattelt und getränzt wird auf der Weide. Das Sattelzeug besteht aus einem massiven Ledersattel mit Knauf, einer dicken Satteldecke und einem geflochtenen Sattelgurt. Nachts legen sich echte Gauchos sogar darauf schlafen.
Hier in Europa kennt man vor allem die englischen Sättel. Die sind nicht für lange Ausritte gedacht. Und die Sättel in Argentinien, die sind sowohl fürs Pferd als auch für den Reiter sehr bequem. Und das bedeutet, man kann stundenlang auf diesem Sattel sitzen. Und für das Pferd ist es auch schonend, für den Rücken des Pferdes. Die haben mehrere Teile, weil das sind erstmal die Decken, dann kommt der Sattel und dann das Schaffell. Es gibt auch 2 Sattelgurte statt nur ein. Es ist alles mit Riemen dann festgebunden und nichts. Ja, das ist ein bisschen komplexer alles gebaut. Für Reiter, die das nicht kennen, klingt es ein bisschen kompliziert, aber man gewöhnt sich schon daran und dann findet man das doch ganz gemütlich.
Und dann geht es los. Eines unserer Pferde heißt Plancha, hat schöne braune Augen und gerade eine Handvoll Hafer aus einem Eimer bekommen, damit sie ruhig steht beim Aufsatteln. Amancio Mendiondo reitet mit seinem Pferd vorweg. Schritt schaukeln wir gemütlich einen Hang hinauf, dann traben wir an und sitzen weiter erstaunlich bequem.
Ja, wir reiten gerne in diesem Gang. Wir nennen das Trotecito oder Trote. Und das ist, was auch hier als Jog genannt wird. Und das ist eine Art Mischung zwischen Schritt und Trab oder ein ganz langsamer Trab. Und das Schöne ist, man kann wirklich sehr lange in diesem Gang reiten, denn das ist auch sowohl für das Pferd als auch für den Reiter ganz bequem.
Und so überqueren wir ein großes Feld. Der Boden ist weich, aber uneben. Den Pferden macht das nichts aus. Sie stolpern nie. Geschickt wie Bergziegen gleichen sie jede Unebenheit aus. Wir sitzen ruhig, aber es fehlt uns ein konstanter Zügelkontakt. So wie bei der englischen und deutschen Reitweise.
Wir reiten wirklich sehr, sehr locker. Im Vergleich mit dem englischen Reiten reiten wir sehr, sehr locker und sehr unkompliziert. Wenn man gut sitzt und locker sitzt und gut dem Pferd zeigen kann, was man machen möchte, sonst könnte man zum Beispiel runter nicht reiten. Man muss schon das Pferd beherrschen, aber gerade wenn wir diese Spaziergänge, diese Ausritte machen, wichtig ist einfach, sich zu entspannen und einfach das Reiten genießen. Gerade wenn man mit so lockeren, ruhigen Pferden reitet.
Einem schnellen Galopp, der aber nie hektisch, sondern mehr schaukelnd rhythmisch bleibt, erreichen wir einen kleinen Wald. Überall liegen Hölzer quer, die Pferde steigen wie selbstverständlich darüber weg.
Auch lustig ist zum Thema Unterschiede, dass man hier in Deutschland total daran gewöhnt ist, wenn man Ausritte macht, dass alle in einer Reihe reiten. Das ist für uns total untypisch. Man würde nie auf die Idee kommen, in eine Reihe zu reiten, sondern immer nebeneinander. Und das ist witzig. Ich sage das immer wieder zu meinen Gästen. Ihr könnt hier gerne nebeneinander reiten, aber 2 Minuten später reiten alle hintereinander in einer Reihe. Dann muss ich das.
Wir erreichen die Weide, wo uns der Rest der Herde bereits sehnsüchtig erwartet. Die kleine Tour querfeldein hat Spaß gemacht. Es war weniger ein anspruchsvoller Ausritt als ein Eintauchen in die Landschaft mit Rehen und Reihern. Die Pferde sind Teil des Erlebnisses. Wir satteln ab und gehen über die Anhöhe zurück zum Hof.
Ich bin damit aufgewachsen. Ich war auf dem Pferd, bevor ich laufen konnte. Das verbinde ich mit dem Leben auf dem Land, mit dem freien Leben draußen, ja, mit meiner Kindheit, mit meiner Familie und auch mit den Gauchos, mit dieser ganz besonderen und ganz schönen Art zu leben, auch draußen zu leben. Und auf dem Pferd in der großen Weite zu reiten, das ist schon ein sehr krasses Gefühl von Freiheit.
Ein Volkslied aus dem 19. Jahrhundert. Da war in den weiten Grassteppen Argentiniens die Rinderzucht ohne die Gauchos, die berittenen Landarbeiter, undenkbar. Bis heute sind sie Teil der argentinischen Identität und für Amancio Mendiondo Teil seiner Familienbiografie.
Heutzutage ist die Gaucho-Kultur verbunden mit dem Leben auf dem Land und mit der Rinderzucht. Und dann gibt es auch die Traditionen zu den Pferden und mit der Musik. Am Anfang war die Figur der Gauchos eher eine romantische Figur.
Bueno. Der Großrizenoa aus Buenos Aires steht vor uns mit einer roten Mütze. Das Erbe baskischer Einwanderer gehört ebenso zur Gaucho-Kultur wie seine Bombachas, eine weite Reithose. Amancio Mendiondo ist kein Gaucho, aber er hat von den Wanderhirten das Reiten gelernt, die Arbeit mit Rindern und das Musizieren mit Freunden und Fremden, meist an einem großen Lagerfeuer mit viel gutem Essen und immer an der frischen Luft. Genau das lebt er jetzt hier in der mecklenburgischen Pampa, trotz aller Unterschiede.
Also die Sprache ist nicht ganz ähnlich. Das klingt ein bisschen anders als Spanisch schon. Die Gauchos gibt es hier auch nicht. Die Straßen sind asphaltiert hier, obwohl wir auf dem Land sind. Da hatten wir in unserer Farm 15 Kilometer Sandweg. Und das ist normal, wenn man auf dem Land in Argentinien ist, hat man automatisch viele Kilometer Sandweg.
Doch in einem gleichen sich die argentinische und die mecklenburgische Wildnis. In der Weite und den Entfernungen zur nächsten Stadt. Eine scheinbar grenzenlose Natur, die vielen Wildtieren einen Lebensraum gibt, der oftmals starke, raue Wind und manchmal ein Himmel, der in eine sternenklare Nacht hineinblicken lässt. Das Leben mit und in der Natur genießen, unter freiem Himmel schlafen, Ausritte auf argentinischen Pferden mit bequemen Sätteln, Schaffell gepolstert und Pausen mit Picknick und Siesta. Dieses Gaucho-Gefühl will Amancio Mendiondo hier im wilden Osten seinen Gästen anbieten. Eine Ferienwohnung hat er bereits fertig renoviert und zwei Glamping-Zelte stehen hinter dem Haus auf einem Feld bereit. Und ganz nebenbei zeigt Mendiondo den Besuchern, wie man in Argentinien Pferde hält, sattelt und wie man es schafft, den ganzen Tag zu reiten.
In Patagonien, um die Rinder zu checken, ist man den ganzen Tag vielleicht unterwegs auf dem Pferd. Mit den Gauchos unterwegs zu sein, fühlte ich mich, als hätte ich fast keine Reiterfahrung gehabt, weil das ein anderes Niveau plötzlich war. Den ganzen Tag unterwegs, wie man das Pferd an den Buschen festbindet, wie man in die Weite guckt und die Rinder oder die Pferde in die Weite, die Gauchos, super schnell finden. So, das war ich schon jetzt für einen Gaucho schon übertrieben.
Ja. Ich bin erst mit einer Seite fertig.
Siehst du?
Ich beeil mich schon.
Eine gewisse Demut vor der Natur, auch das hat Amancio Mendiondo von den Gauchos gelernt. Von Freunden hatte er von einem Gutshof gehört, auf dem argentinische Rinder und Pferde gezüchtet werden. Und nur wenige Kilometer davon entfernt fand er seine Mini-Estancia in Großrizeno, die selbst mit Navi und Google Maps schwer zu finden ist. Bis Rostock sind es 30 Kilometer, nach Hamburg und Berlin 200.
Wenn man auf dem Land ist, mehrere Tage unterwegs von dem Pferd oder auf einer Estancia, und abends man sich trifft und mehrere Leute spielen Gitarre, gleichzeitig die Gitarre wird in die Runde und dann mehrere singen, alle hören zu, wird getanzt, gibt es ein Lagerfeuer dazu. Dieses Treffen, Gitarre, das vermisse ich sehr.
llenaste de vida, toda el alma me robaste, toda el alma me robaste.
Oft ist ihm das Leben in Deutschland zu reglementiert. Dann fehlt Mendiondo die Lässigkeit, mit der man Ausflüge plant, manchmal ohne Helm ausreitet, Projekte anschiebt und auch mal Risiken eingeht. Das sei in Argentinien anders. Und dann ist da noch die Spontanität, die dem Argentinier im wilden Osten etwas fehlt.
Hier muss man schon im Voraus, in mehreren Tagen im Vorfeld wissen, ob man sich an einem Mittwoch um 18 Uhr mit jemandem treffen will. Und wenn man nicht so tickt, dann ist es natürlich schwierig, weil dann rufe ich jemanden an und sage, lass uns heute treffen. Und dann ist man normalerweise schon verplant. Das finde ich schon schwer. Und ich weiß, jeder, der aus Argentinien kommt, hat die gleiche Schwierigkeit.
Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago. Ay, 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 sí, sí.
Die Gauchos sind nicht nur gute Reiter und Musiker, ihnen wird auch eine besondere Sprachmelodie nachgesagt. Und sie benutzen Begegnungen mit Fremden, um sich zu amüsieren und manchmal auch Witze auf Kosten anderer zu machen.
Die Gauchos haben so eine besondere Art zu sprechen. Die Gauchos haben normalerweise auch einen ganz besonderen Humor. Die sind sehr ironisch. Wenn jemand aus der Stadt kommt, die werden diese Person ganz elegant verarschen, sodass die Person vielleicht das nie mitbekommt. Und die Gauchos werden sich darüber totlachen, ohne dass die andere das merkt. Und das ist typisch für diese Gaucho-Lebensart.
Anekdoten aus dem Arbeitsalltag argentinischer Gauchos, Open-Air-Grillen und tägliche Ausritte. Auf der Cavalan Ranch kann man eintauchen in diese Welt ohne Folklore-Kitsch. Und immer wieder ist es die Musik, mit der Amancio Mendiondo seine Gäste hierher lockt. Manchmal lädt er südamerikanische Musiker ein, dann werden die Abende lang. Regelmäßig veranstaltet er einen Asado, einen argentinischen Grillabend nach Gaucho-Manier. Was seine Gäste verbindet, ist die Liebe zu argentinischer Lebensart mit Musik, Pferden und dem Gefühl von Freiheit. Hier mitten in der mecklenburgischen Pampa, 12.000 Kilometer von Buenos Aires entfernt.
La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada. Una lágrima asomada yo no pude contener.
Was für ein großartiges Reiseerlebnis, so nah und doch so fern. Gauchos in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen jetzt Wölfe, nicht in Bayern, sondern in Colorado in den USA. Auch bei uns sind Wölfe ein Thema. Es gibt mittlerweile 3 nachgewiesene Rudel in Bayern und ein paar standorttreue Tiere, die vielleicht auch mal ein Rudel aufbauen. In Brandenburg und Niedersachsen sind schon mehr als 100 Rudel unterwegs und das sorgt für viele Auseinandersetzungen. Gehört der Wolf zur Natur im Jahr 2024 oder nicht? Auch in Colorado in den USA war der Wolf ausgerottet, obwohl es eigentlich ideale Lebensbedingungen gibt, Wälder und Platz in Massen. Auch dort war die Rückkehr der Wölfe umstritten, aber das Besondere an Colorado ist, es gab dort eine Abstimmung. Soll der Wolf wieder angesiedelt werden in seiner alten Heimat oder nicht? Das Ergebnis, eine knappe Mehrheit hat pro Wolf gestimmt. Im Colorado Wolf and Wildlife Center steckt man jetzt mittendrin im Projekt »Der Wolf kommt zurück«. Das ist mit viel Arbeit verbunden. Vor allem geht es um das Abbauen von Ängsten. Und auch unser Reporter Simon Berninger war erstmal nicht komplett frei davon.
Alright, 1, 2, 3.
Auf Kommando heulen. Das sollen nicht nur die Besucher im Colorado Wolf and Wildlife Center. Im Idealfall tun das auch 80 hier lebende Wölfe. Quasi als Antwort auf das Geheul der Menschen. Ob das klappt? Keine Garantie. Denn wer in die umwaldete Einrichtung kommt, den erwarten keine dressierten Vierbeiner. Keine falschen Illusionen also. Das machen die Verantwortlichen hier vor jeder Tour klar.
Alright, I'll start going over a couple things. It's important to note that we are meeting wolves today. They are not big dogs. They are first and foremost wild animals. So please empty every single thing out of every single pocket, phones, keys, wallets, chapstick, loose pieces of paper, cigarette butts, change, absolutely everything out of every single pocket.
Schon vor Eintritt durch das schwere Tor, hinter dem die einzelnen Wolfsgehege liegen, muss ich alles abgeben, was nicht niet- und nagelfest ist. Sonst holt es sich vielleicht einer der Wölfe. Wir dürfen sogar rein zu ihnen, also wirklich rein, in eines der Gehege, ganz am Ende der Tour im Colorado Wolf and Wildlife Center. Ob einer der Wölfe da nicht zubeißt, wenn ihm der Mensch so nahe kommt? Die Frage, ja, die Sorge habe ich zugegebenermaßen schon. Ist halt einfach ein Raubtier, das hier im Colorado durch Menschenhand wieder angesiedelt werden soll. Das entschied die Bevölkerung mit einer hauchdünnen Mehrheit. Im Colorado Wolf and Wildlife Center freut man sich über das Votum. Das Ziel, den Menschen den Wolf näher zu bringen, wird hier schon lange verfolgt.
The reason why we bring people in here is that they can see wolves are not to be feared. They don't attack people. We've never had in the United States a wolf kill a human. But there are still people out there that have that deep-seated hatred.
Dabei haben Wölfe in Amerika noch nie einen Menschen getötet, sagt Darlene Kobobel. Die Leiterin des Colorado Wolf and Wildlife Center hat die Einrichtung 1993 gegründet. Klar, dass sie auch nicht lange überlegen musste, als die Regierung sie gefragt hat, die Wiederansiedlung des Wolfes in Colorado mitzuplanen. Und davor braucht Colorados Bevölkerung auch keine Angst haben, beteuert die Wolfshüterin und verweist auf ihre eigenen Tiere, denen die Besucher hier begegnen können. Zum Beispiel Maika, ein Grauwolf. Durch den Maschendrahtzaun seines Geheges guckt das majestätische Tier neugierig auf unsere Besuchergruppe. Mitarbeiterin Lindsay Grigg führt uns von Gehege zu Gehege.
We are gonna head over and take a look at Mr. Maika. Hello, bud. Maika is a gray wolf. And Maika, we like to say, is a good example of the typical gray wolf build. He's got that deep, narrow chest, long legs, big paws. And these guys are made for long distance running. So they prey for miles and miles every single day without food.
Ein Grauwolf wie im Bilderbuch, sagt Lindsay Grigg. Typisch sind die langen Beine und die großen Tatzen, die ihn zu einem ausdauernden Jäger machen. Das weitläufige Gehege hat er inzwischen für sich alleine.
He did have a beautiful girlfriend named Kiara, who passed away about 2 years ago. And Maika did go through a pretty depressed phase after he lost her. You know, for these guys, because they're extremely socially oriented.
Vor 2 Jahren starb Maikas Gefährtin Kiara, erklärt Lindsay Grigg. Und das habe das intelligente Tier ganz schön mitgenommen.
They have about a 30% larger brain than your average dog, so they are extremely intelligent, very sentient animals. They experience emotions so similarly to us humans, and losing her was really, really hard on Maika. He wasn't interested in doing a lot of the things that he was before.
Ihr Gehirn soll größer sein als das eines Hundes. Und obendrein sind Wölfe also auch so gefühlig wie Menschen. Zum Glück gehe es dem 17 Jahre alten Maika heute aber wieder gut.
He is a very happy boy nowadays, so he has recovered. Don't worry about him. And if you don't believe me, you know, he is my favorite wolf.
How old?
He's 13.
13, which is old, no?
Which is old, yeah. He is reaching the later portion of his life. But wolves in the wild, on average, live between 3 to 5 years. In human care, about 12 to 17. But the oldest recorded in human care was 19.
Das Highlight für die Besucher ist aber nicht der vergleichsweise alte Maika, sondern Navy. Ein schwarzes Männchen der Timberwolf-Unterart, die nur in Nordamerika vorkommt. Sein umzäuntes Refugium ist direkt neben Maikas Gehege. Tierpflegerin Lindsay Grigg weiß nur zu gut, warum jeder Besucher hier sein Handy zückt.
Not only because he's tall, dark and handsome, as you can see, of course, but also because he is our resident Mr. Hollywood here. So if you've seen the Twilight series, you have seen Navi's uncle. He was used as a model for the big black werewolf. And we did show Navi those movies and he thought that was him. He does think he is a movie star and loves any kind of paparazzi treatment that you can give him.
Ein Wolf, der glaubt, er sei ein Filmstar, weil sein Onkel Vorbild war für die Wölfe in der Vampirserie Twilight. Klingt launig, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Wolf and Wildlife Center hier auch Wolfarten hält, die akut vom Aussterben bedroht sind. Lindsay Crick führt die Besucher zu einem Gehege, in dem sich ein wilderes, bergiges und verwinkeltes Panorama auftut. Die beiden darin lebenden Wölfe sind erst auf den zweiten Blick zu sehen. Lindsay Crick zeigt an die hinterste Ecke des Geheges.
Look way back there. Do you see the corner of that ear? That's our Mexican wolves, right? Critically endangered. They are brothers. And they also here have this kind of Jurassic Park looking enclosure. That's different than our others, and it's not because they're any more aggressive or anything than our other animals. It's simply because we want to keep them as wild as possible. It's like our red wolves that you can see next door as well.
Die beiden mexikanischen Wölfe sollen hier so wie in freier Wildbahn leben, weil sie hoch bedroht sind. Dadurch ermöglichen die Wolfshüter, dass ihr potenzieller Nachwuchs auch ausgewildert werden kann.
And we also treat them differently. So we do not call them by name, we don't give them the same enrichment or socialization that we do with our other animals. So if they were to be paired with females at another facility to have puppies, those puppies could be released and they could survive out in the wild.
Der mexikanische Grauwolf ist ein gutes Beispiel dafür, dass es den Wolfshütern in Colorado auch um einen Beitrag zum Arterhalt geht. Seit 1976 gilt die kleinste Wolfsart Nordamerikas als stark gefährdet. USA-weit gab es einst nur noch Exemplare in Gefangenschaft. In den Bundesstaaten Arizona und New Mexico begann dann 1998 ein Auswilderungsprogramm. Seither leben dort nun wieder Exemplare in der Wildnis. Dort sollten eigentlich auch die beiden Tiere ansässig werden, die dann aber doch in Gefangenschaft im Colorado Wolf and Wildlife Center endeten. Zumindest besser als das, was den Wölfen draußen in der Wildnis drohte, sagt Wolfschefin Darlene Kobobel über ihr 80-köpfiges Rudel.
The wolves that are here, they come from people that used to have some as pets. They come from zoos. They also come from other places that we use them for educational animals. They are not from the wild except the ones that we have that are federally protected, that like our Mexican gray wolves and our red wolves. Highly, highly endangered because in the states where they live, for years and years they tried to reintroduce them, and every time they do, they're still getting poached or killed. And so there's only with the Mexican grays about a little over 100 left out in the wild. American red wolves, there's about 10 left out in the wild. That's all. And so that's why we're trying to protect them. But it's hard because we're up against a lot of politics. And the thing with ranchers too, it's just there again, that deep-seated hatred of having wolves to come back.
Umso wichtiger, sagt Darlene Kobobel, zu lernen, keine Angst vor dem Wolf haben zu müssen. Das hätte sie auch gerne den Viehhaltern vermittelt, eben aus aktuellem Anlass. Zwar entschied sich die Bevölkerung, bis Ende 2023 rund 20 Wölfe in Colorados Wildnis wieder anzusiedeln, aber vor allem bei Colorados Landwirten und Nutztierhaltern gibt es immer noch Vorbehalte.
There are ways to coexist together. It just depends on that rancher, if he wants to actually cooperate. So it always comes back to what they need and their livelihood and that the wolves are causing problems.
Für Darlene Kobobel ist klar, dass die Nutztierhalter nicht nur an sich denken sollen. Ein Nebeneinander von Landwirtschaft und Wolf sei sehr wohl möglich, wenn es die Rancher nur wollten. Außerdem würden sie ja heute schon entschädigt, wenn es zu einem Riss durch einen durchwandernden Wolf kommt.
They do get compensation for if they can prove the fact, yes, this was a wolf kill. They get 100% full market value for the loss of their livestock. That has always been. And we have offered, as we are going through this process of the reintroduction of the wolves coming into Colorado, for ranchers to come out here to learn about the wolves, but no one participates.
Darlene Kobobel fände es gut, wenn auch Landwirte in ihre Einrichtung kämen. Eingeladen hätte sie sie jedenfalls schon. An diesem Tag ist unter den Besuchern des Wolf and Wildlife Center jedenfalls auch kein Viehhalter dabei. Die Tour läuft auf ihren Höhepunkt zu. Es geht auf Tuchfühlung mit einem ausgewählten Rudel. 5 quirlige Wölfe erwarten unsere Besuchergruppe hinter einem 2 Meter hohen Gatter. Gleich können wir ihnen ganz nahe kommen. Meine Aufregung steigt. Unbewusst umklammere ich das Mikro in meinen Händen ein bisschen fester und merke, dass ich vor Nervosität ganz schwitzige Hände habe. Allerdings ist jetzt nicht meine Nervosität das Problem, sondern mein Mikrofon.
You're going in with wolves. If you put it inside a wolf enclosure, you will lose it. With every wolf here. You can't expect to go in with wolves and they come up like dogs.
Ich darf es nicht mitnehmen. Die Wölfe würden es sich schnappen. Keine Ausnahme. Auch die Mitarbeiterin, die ins Gehege führt, warnt mich eindringlich. Gerade die blaue Schaumstoffummantelung meines Mikros könnte die Wölfe triggern, weil sie ausgerechnet diese Farbe besonders gut sehen können.
Blue is the most vibrant color that they can see, so they might be drawn to that just based off the color. So if you have your microphone in your hands like that, there is a very, very strong possibility they will run off with it.
They'll just come and they grab it.
Yeah, and we cannot obtain anything once they have it.
Also stehe ich am Ende vor der Entscheidung. Riskiere ich, dass sich einer der Wölfe das Mikro holt? Oder nehme ich die Begegnung zwischen Wolf und Mensch aus sicherer Entfernung auf und verzichte, selbst von einem Wolf beschnuppert zu werden?
So what they're doing here is they're howling as a pack and that all the other wolves are talking to them as a pack of wolves. So it's really sort of cool to be able to hear the howl of the wolf. Because none of these people have ever seen wolves before, and to hear that is beautiful for them.
Ich habe verzichtet, aber nur, weil ich wusste, dass mein persönliches Highlight noch kommen würde. Dieses Erlebnis, dieses Wolfsgeheul unserer Besuchergruppe, damit haben wir 80 Wölfe des kompletten Areals zum Heulen gebracht. Das Geheul der Wölfe tönt weit über die Einrichtung hinweg und krönt den Besuch mit einer fast mystischen Geräuschkulisse. Wie schade wäre es gewesen, wenn ich dieses einzigartige Hörerlebnis nicht für die Ewigkeit aufgenommen hätte. Und wer weiß, eine Wolfsbegegnung ist ja in Zukunft nicht ausgeschlossen. Auch nicht in Bayern. Angst habe ich jetzt jedenfalls keine mehr.
Bei uns in Bayern kommen die Wölfe sehr langsam zurück und richtig viel Ärger machen sie auch noch nicht. Aber einen fast schon legendären Problembären hatten wir. Bruno steht heute ausgestopft im Naturkundemuseum in München. Zur Geschichte von Bruno gibt es eine sehr erhellende Podcast-Staffel aus der Serie Wild Crimes und die empfehlen wir wärmstens.
Hi, ich bin Anne Luckmann.
Und ich bin Dennis Müller. Wir sind die Hosts des neuen True Crime Podcasts Wild Crimes.
Da trifft True Crime auf die Tierwelt. Es geht um echte Fälle, wo Mensch und Tier in Konflikt geraten. Oft tödlich fürs Tier, aber auch für den Menschen.
In der ersten Staffel erzählen wir die Geschichte von Bär Bruno. Vielleicht erinnert ihr euch. Das war 2006 Deutschlands berühmter Problembär, bis er erschossen wurde.
Bis heute ist es ein gut gehütetes Geheimnis, wer Bruno tatsächlich getötet hat.
Deswegen gehen wir auf Spurensuche nach dem Täter, weil wir wissen wollen, warum Bruno wirklich sterben musste.
Wild Crimes gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo du deine Lieblingspodcasts findest.
Ab dem 4.6. hier im Feed. Am besten lasst ihr uns direkt ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge.
Erst war er willkommen, am Ende wurde er erschossen. Wie ist das alles gekommen? Wer hat am Ende geschossen und war das alles richtig? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der Podcast Wild Crimes. Staffel 1 Problembär Bruno, zu finden in der ARD Audiothek. Wir bleiben in den USA, wo wir gerade die Wölfe besucht und auch gehört haben. Es geht immer noch um Tiere bei uns, jedenfalls im erweiterten Sinn. Denn die Tiere, die der nächsten Geschichte den Namen gegeben haben, die sind ganz weit weg von den großen grauen Wölfen. Es geht um Ameisen, um die ganz normalen kleinen roten Ameisen, auf Englisch Red Ants. Sarah Calhoun ist eine umtriebige, energiegeladene Frau aus Montana. Sie findet, dass die Ameisen ein sehr gutes Symbol sind für weibliches Selbstbewusstsein. Sie hat ihr kleines Firmenimperium nach ihnen benannt und auch ein Musikfestival, das jedes Jahr Ende Juli tausende Besucherinnen in ein 900-Seelen-Örtchen in Montana lockt. Männer dürfen auch kommen und Ameisen sowieso. Rebecca Hillauer war beim Red Ants Festival dabei.
Hello, how are you guys?
White Sulphur Springs, Montana. Im Shop für Red Ants Pants. Der Spezialladen verkauft Arbeitshosen für Frauen. Gerade kommen zwei Kunden zur Tür herein.
Oh man, they're all sold out.
Der Mann ist genauso erstaunt wie ich, denn die Regale im Laden sind wie leergefegt. Die Verkäuferin erklärt, die Hosen seien zu einem Musikfestival gebracht worden, das an diesem Wochenende stattfindet. Dort würden sie dann an einem Stand verkauft.
Yes, everything has been shipped out there.
Na klar. Zum Musikfestival werden bis zu 15.000 Besucher erwartet. Alles potenzielle Kunden. Dazu muss man wissen, die Besitzerin des Ladens und Gründerin der Hosenmarke Sarah Calhoun organisiert auch das Musikfestival. Den Namen Red Ants Pants, also rote Ameisenhosen, hat sie gewählt, weil beim Volk der roten Ameisen die Weibchen die ganze Arbeit erledigen, während die Männchen nach der Begattung sterben.
What is special about them? The fact that they are made to fit women.
Das Besondere an den Hosen, sie sind für Frauen gemacht und für ihre Kurven.
And are heavy duty enough to work in them. Like heavy duty canvas.
Sie sind strapazierfähig und gut fürs Arbeiten, mit vielen Taschen für Werkzeug und Stifte.
Working construction or welding. There's several people, several motorcyclists that wear them because they're heavier and thicker and a little better protection.
Auch Motorradfahrerinnen tragen die Red Ants Pants gern zum Schutz bei der Fahrt. Alle Hosen sind made in USA. Und sie sind wie das Musikfestival inzwischen weit über die Grenzen Montanas hinaus bekannt. Begonnen hat alles im Jahr 2005, als Sarah Calhoun nach White Sulphur Springs gezogen ist. Ein 900-Seelen-Ort von Ranchern und Farmern, hunderte von Kilometern von der nächsten Stadt entfernt. Calhoun, selbst auf dem Land groß geworden, hat es immer gestört, dass die normalen Arbeitshosen, die für Männer geschneidert sind, bei ihr überall zwicken. Im Red Ants Pants Shop schwärmt mir ein anderer Kunde von einer Band vor, die am Vorabend beim Musikfestival aufgetreten ist. Ich will heute dorthin. Zum Glück gibt's einen Shuttlebus.
I would too, yeah. Take the shuttle. There's a lot of good food. A lot of people with families. You'll see a lot of kiddos running around.
Oh yeah.
Very nice.
Bye-bye.
Away from the music festival, okay? Thank you very much.
Kurz darauf stehe ich am Einlass und begegne gleich der begeisterten Theresa.
Every year I'm like, why do I come here? Like, there's no shade. It's literally a cow pasture. There's cow poop all over. It's so dusty. It's miserable. Yeah.
Theresa kommt jedes Jahr hierher und wundert sich selbst darüber. Es ist eine Weide mit Kuhfladen. Es gibt keine Schatten. Aber die Musik und die Leute machen das alles wett. Sie nennt das Festival ein Hippie Cowgirl Ding.
It's cute. I don't know. I just enjoy it. I just really do.
Und tatsächlich, auf dem riesigen Grundstück, auf dem sonst Rinder weiden, stehen jetzt zwei Musikbühnen, Verkaufsstände, Biertische und bunte Klappstühle. Die Musiker spielen von Country über Blues und Rock bis Soul. Auf dem Programm stehen auch Vorführungen von traditionellem Handwerk, etwa Heuwagen fahren und Hufe beschlagen. Es gibt eine Künstlerecke, einen Holztanzboden, ein Kinderzelt und Yoga.
The Red Ants Pants is a better festival than most festivals because it's run by women for women. So everything's a little nicer, a little cleaner, a little friendlier and there's activities as well scheduled.
Dieser junge Mann ist überzeugt, das Festival ist besser, freundlicher, weil es von Frauen organisiert wird und sauberer ist es auch. Auch Theresa findet die Atmosphäre des Festivals besonders.
I love the type of people that come to this festival. There's not drunk people passing out all over the place.
Es gibt einfach keine Betrunkenen, die randalieren, sagt Theresa. Alle interessieren sich wirklich für die Musiker und die Musik. Jedes Jahr trifft sie hier viele Freunde.
Also, I meet up with the same friends here every year.
Eine von ihnen ist Rachel, die wie Theresa in der Region lebt und jedes Jahr zum Musikfestival pilgert. Auch sie trägt Sarah Calhouns rote Ameisenhosen.
Before Sarah Calhoun came to White Sulphur Springs, I would have said it was just like any other Montana town.
In ihren Augen hat Sarah Calhouns Erfolg die ganze Stadt verändert. Davor war selbst die heiße Quelle, die der Ort im Namen trägt, irrelevant.
Well, Sarah gets here and really she's changed the whole face of this town.
Vom Red Ants Festival profitieren auch andere Unternehmen.
I have certainly seen the businesses in town benefit. A lot of businesses, you know, the revenue from this weekend carries them for a year.
Die Einnahmen eines einzigen Wochenendes reichen für das ganze Jahr, sagt Rachel.
But even start to thrive now.
Mit dem ersten Musikfestival im Jahr 2011 gründete Sarah Calhoun auch eine eigene Stiftung. Die gemeinnützige Red Ants Pants Foundation fördert Frauen und Mädchen, ländliche Gemeinden und Familienbetriebe in der ganzen Region.
I'm from Lewiston, Montana. The Lewiston Arts Center has in the past received grant money. I know, I think the Lewiston Trails Committee this year got money from the foundation. Yeah, it's great.
Theresa spricht aus eigener Erfahrung. Das Kunstcenter in ihrer Stadt Lewistown hat Zuschüsse erhalten und das Wanderwegkomitee ebenfalls.
I love being a Red Ants. She's got such a good genre of music and her reasons and where she puts the money.
Nicht nur Frauen sind angetan vom Festival. Auch die männlichen Besucher freuen sich, hier zu sein. Wegen der Musik, aber auch eben wegen Sarah Calhouns Engagement in der Region. Nach Corona war das auch dringend nötig. Großartig ist auch, dass ich überhaupt auf diesem Festival bin. Denn ich habe davon und von den roten Ameisenhosen erst 3 Tage vorher erfahren. Weil ich mich so kurzfristig angemeldet habe, stehen meine Chancen schlecht, die Gründerin persönlich zu sprechen. Sie sei vom vielen Reden bereits heiser, erfahre ich. Beim Zelt ihrer Red Ants Pants Stiftung treffe ich stattdessen Absolventinnen von Sarah Calhouns Girls Leadership Programm. Bei dem Führungstraining waren sie 16, 17 Jahre alt. Inzwischen sind sie um die 20. Mackenzie Serrano etwa ist ein überzeugtes Landei und will einmal an der Universität Landwirtschaft lehren.
Stereotypically, it's said that women can't do or are not able to do the things that a male can on a farm or ranch. I personally want to change that stereotype and pave a path for women, especially in the agriculture industry across rural Montana.
Von wegen, Frauen können nicht die gleiche Arbeit verrichten wie Männer auf einer Farm. Mackenzie will Klischees wie dieses aus dem Weg räumen. Vor dem Zelt der Red Ants Pants Stiftung sitzen an langen Klapptischen Dutzende von Mädchen im Teenageralter, die alle das Führungstraining machen wollen. Hier vernetzen sich knallharte Frauen, wie Meda Acton sagt.
This is one of the most powerful times of the year for me anyways, because there's women, we are completely surrounded by women who are the most badass people you will probably ever meet.
Meda Acton stammt aus dem Norden Montanas, nahe des Glacier Nationalparks, und hat dort als ehrenamtliche Helferin gelernt, wie man mit der Kettensäge umgeht und Bäume fällt. Nach ihrem Studium will sie in der Holzindustrie als Managerin tätig sein. Beim Leadership-Training hätte sie Kommunikationstechniken erlernt, um sich gegen die Männer in der Branche durchzusetzen, sagt sie. Das gibt ihr Kraft.
Because it makes me feel powerful. Yeah. I think so. I think that there's also part of me that feels a little bit angry that women are unrepresented, not as represented in those fields.
Denn es ärgert sie schon, dass Frauen in diesen Bereichen unterrepräsentiert sind.
And I feel like I want to contribute to that. As we're talking, there's a crosscut. I saw a presentation right now and it's all led by women.
Gerade findet eine Sägepräsentation statt. Ausschließlich von Frauen geleitet, natürlich. Hier können Laien sich ausprobieren, wie man zu zweit per Hand einen Baumstamm durchsägt. Eine Frau weist gerade 2 andere Frauen darin ein, wie sie die lange Säge zwischen sich halten und im gleichen Rhythmus hin und her bewegen sollen. Schließlich haben die beiden Frauen es geschafft und den Baumstamm durchgesägt. Das kürzere Ende fällt auf die Erde. Hut ab vor so viel Frauenpower beim Sägen, aber natürlich auch hinter den Kulissen des Red Ants Music Festivals.
Raise your hand if you're having a great time. Thank you all so much for joining us for the 12th Red Ants Pants Music Festival. Our next artist coming to us all the way from Nashville. I'd like you to give a warm welcome to Logan Ledger.
Wir kommen jetzt wieder nach Hause zurück, dorthin, wo Wölfe äußerst selten sind und rote Ameisen normal häufig. Die eigentliche Macht übernehmen bei uns gerade die Nacktschnecken, wie mir scheint. Aber wenn es sich draußen richtig eingeregnet hat, dann ist eine Radioreise in trocknere Gebiete eine schöne Entspannung und Abwechslung. Mit dem Radioreisen-Podcast kann man weit rumkommen in der Welt und natürlich auch Unterschätztes in der Nähe entdecken, ganz gleich, ob gerade Hochwasser oder Trockenheit herrscht. Zu finden sind wir in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.